Bald kommt der Herr. Das haben wir gehört. Wir wissen nicht, wie lange es dauert, aber wir wollen auf ihn bereit sein. Es sind nun schon einige Jahre her, dass ich hier war, das vorige Mal. Ich denke, ich bin zweimal in Bebra bisher gewesen, sodass dies das dritte Mal gewesen wäre. Meine Frau ist wieder da. Ich denke, sie war das vorige Mal dabei. Auf dieser Reise, die der Herr uns gewährt hat, habe ich mir vorgenommen, den Epheserbrief zu besprechen. Und ich darf jetzt schon den Text angeben, Epheser Kapitel 4, wer seine Bibel dabei hat, darf das schon mal einmal aufschlagen. Warum gerade der Epheserbrief? Nun, wir haben gehört, wir können schwierigen Zeiten entgegengehen. Bevor der Herr wiederkommt, hat er versprochen, dass es schwierige Zeiten gibt. Das lesen wir in Matthäus 24. Heute wird das Evangelium in aller Welt getragen und wir freuen uns darüber. Es sind Boten, die hinausgehen in die verschiedensten Länder, sogar in den Norden Chinas, in jenes verlassene Land. Überall kommen die Boten hin und wir freuen uns darüber. In die letzten Ecken von Sibirien scheinen sie hinzukommen. Menschen bekehren sich und wir freuen uns darüber. In der arabischen Welt kommen heute sehr viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Und wir freuen uns über die Gnade Gottes, die am Werk ist. Aber wir können in der Tat noch schwereren Zeiten entgegengehen. Und wir sollten darauf gewappnet sein. Manche von uns kommen aus schweren Zeiten und wir meinen, wir seien ihnen entkommen. Der Herr hat uns nicht das Paradies hier auf der Erde versprochen. Und wenn wir von einem Land zum anderen fliehen, werden wir es nicht finden. Auch die, die jetzt weiterziehen nach Kanada, finden es nicht dort. Auch dort gibt es schwierige Zeiten. Nun, der Herr zeigt uns, wie wir in schwierigen Zeiten durchkommen können. Und wir sollten bereit sein, für ihn dann da zu sein. Der Epheserbrief ist ein eigenartiger Brief. Er zeigt uns das Leben des Volkes Gottes hier auf der Erde, das erlöste Volk Gottes. Aber es lebt aus dem Himmel. Das Buch hat 6 Kapitel und hat 2 Teile. Genau wie die Bibel 2 Teile hat, ein altes und ein neues Testament, so hat dieses Buch 2 Teile, die ersten 3 Kapitel. Dort nimmt der Apostel uns in den Himmel. Denn von dort kommen wir her und dort geht es hin und von dort leben wir. Dort ist unser Herr. Kolosser Kapitel 3, wir sind mit Christus verborgen in Gott. Dort leben wir, dort ist unser Leben und eines Tages wird es offenbar werden. Mit dem Körper leben wir hier auf dieser Erde. Im Geiste, Epheser 2, Vers 7, sitzen wir zur Rechten des Vaters in Christus. Und wenn wir hier auf der Erde zurechtkommen wollen und etwas taugen wollen, dann müssen wir Menschen sein, die im Himmlischen wohnen, die dort zu Hause sind, die im Wort Gottes zu Hause sind, die im Geist Gottes leben, in denen der Geist Gottes lebt, in denen Christus wohnt, wie Paulus im vorigen Kapitel, Kapitel 3, sagt. Christus wohnen zu lassen, das gebe Gott euch, betet der Apostel. Wenn das der Fall ist, dann sind wir imstande, unseren Aufgaben hier in dieser Welt nachzugehen. Aber das Erste kommt zuerst. Ein Bruder aus der Tschechoslowakei sagte uns, das Wichtigste ist, dass das Wichtigste immer das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist der Herr Jesus und dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Wir sind gerufen worden in die Gemeinschaft des Sohnes Gottes. 1. Korinther 1, Vers 9. Und deshalb, wenn Paulus unsere Aufgaben hier in dieser Welt bespricht, nimmt er uns zuerst in den Himmel. Dort zeigt er uns unsere reichen Segnungen in Christus. Und aus diesen leben wir. Er zeigt uns die Geschichte dieser Segnungen. Er zeigt uns, wo das alles hinführt. Und er zeigt uns, dass der Heilige Geist uns gegeben ist, um uns zu geleiten hier in dieser Welt, bis wir dann dort unser Erbe antreten dürfen. Er betet sehr viel für uns, der Apostel Paulus, in diesem Brief. Ab Kapitel 1, Vers 15 berichtet er, wie er für uns betet. Nicht nur für die Leser damals, sondern für alle seine Leser, die den Brief in die Hand bekommen. Dieses Gebet geht in das zweite Kapitel hinein. Er erzählt noch einmal, wie wir in die Gemeinschaft mit Gott gekommen sind und dass hier auf dieser Erde Feindschaften aufgelöst worden sind durch das Blut von Jesus und in Christus wir Freunde und Versöhnte werden. Gestern Abend haben wir Resul in Heinebach gehört. Er sagte, er sei früher ein Feind der, ich denke, es war der Armenier gewesen. Aber jetzt in Christus sei er ihr Freund. Es waren Armenier zugegen. Er sagte, einmal sei ein Armenier zu ihm gekommen nach einem Gottesdienst, wo er das wohl gesagt hatte, und sagte, und ich hasste euch. Er war ihr Feind gewesen. Ich war in Texas vor einigen Jahren. Wir besuchten Freunde, die wir in Basel kennengelernt hatten. Beide waren jüdisch, er Volljude, sie Halbjüdin. Das Jüdische war an dem Bruder ganz klar zu lesen, an seinem Gesicht. Ich hatte vor, eine arabische Gemeinde zu besuchen. Ich weiß nicht mehr, was der Anlass war, ob ich dort zu sprechen hatte. Auf jeden Fall fragte ich den Bruder, ob er mich dorthin fahren wollte. Er sagte zu und wir fuhren hin. Und ich fragte mich, wie das wohl werden würde. Ein echter Jude unter echten Arabern. Nun, wir kamen hin. In den Raum, wo die Versammlung stattfand, wo die Geschwister waren. Und es war erstaunlich, mit welcher Herzlichkeit unser Bruder begrüßt wurde. Keine Spur von Ressentiment, keine Spur von Spannung. In Christus versöhnt, in Christus eine neue Welt der Gemeinschaft. Da sind wir eins in ihm. Vor Jahren, das sind jetzt schon über 30 Jahre her, fand eine große Erweckung statt in Kanada. Wir waren damals in Europa und ich hätte so gern gesehen, was dort geschah. Im nächsten Jahr war es uns vergönnt, Kanada zu besuchen. Es war immer noch erweckliche Luft. Man erzählte uns, dass zwei Brüder, und ich denke, mit dem einen bin ich einmal auf die Bibelschule gegangen, man erzählte, dass zwei Brüder miteinander nicht ausgekommen waren. Sie waren nicht miteinander versöhnt. Es war echte Spannung zwischen ihnen. Sie konnten sich nicht vertragen. Aber als der Heilige Geist anfing zu wirken in dieser Stadt, dann fanden die zwei nicht nur zurück zu ihrem Herrn in die Gemeinschaft mit ihm, sondern miteinander. Und sie sollen zusammen in diesen Versammlungen gesungen haben. Welch ein Zeugnis. Das kann der Herr tun. Er kann unsere Antipathie, unsere Feindschaft überwinden. Er hat den Apostel Paulus überwunden. Hat ihn zu seinem Freund, zu seinem Boten gemacht. Und dieser ist hinausgegangen und hat verkündet, sogar seinem eigenen Volk. Und als er von ihnen verprügelt war und dann noch anschließend von den Römern in Ketten gelegt war, dann bat er den Offizier, darf ich zu diesen Menschen sprechen? Und das wurde ihm erlaubt. Er kehrt sich um. Von oben auf der Treppe spricht er zu dem versammelten Pöbel dort unten. Zu Juden, die ihn töten wollten und hätten ihn getötet, wenn nicht die Soldaten eingegriffen wären, hätten. Er liebt sie und er spricht ihre Sprache. Und dann wird alles still und sie hören ihm zu, bis es dann auf den wunden Punkt kommt und dann fangen sie wieder an zu schreien, zu rufen. Aber er wünscht ihnen nichts Böses. Immer wieder versucht er es, ihnen das versöhnende Kreuz zu bringen. Viele Menschen sind umgekehrt in Israel. Damals war die Gemeinde in Jerusalem sehr, sehr groß. Aber immer wieder gab es Feindschaft und er sah sich genötigt, sich auf den Kaiser zu berufen. Und was geschah dann? Er kommt nach Rom, obwohl Rom ihm nicht das Beste wünscht. Nero ist wohl Kaiser zu jener Zeit. Schreibt er aus Rom Briefe und in einem dieser Briefe schließt er seinen Brief und sagt, die von des Kaisers Haus, die lassen euch grüßen. Unter der Nase des Kaisers wirkt Gott und weiß sich Menschen für seinen Namen zu rufen. Das tut Gott. Er macht aus Feinden Freunden. Und er hilft uns, miteinander hier auszukommen und hier unser Werk zu tun. Aber es braucht Zeit für den Herrn. Das hat mein Vater mir nahegelegt. Es braucht Zeit mit dem Herrn. Und diese wünschte er mir. Vor dem Herrn ein Lamm, vor Menschen dann ein Löwe, das heißt in der Kraft Gottes. Das schenke der Herr uns, dass wir uns Zeit nehmen wie Lämmer mit unserem Hirten. Und dass wir dann in Kraft hervortreten dürfen und mutige Zeugen sein dürfen, wie Resul es gestern Abend uns zeigte. Wir hatten uns nie getroffen. Ich hatte von ihm gehört, er hatte von mir gehört. Und als er ankam, fragte er, ob das der Herbert sei. Und schließlich fanden wir uns und er begrüßte mich herzlich. Ich war beeindruckt von seinem fröhlichen Gesicht, von einem Mann, der fast täglich bedroht wird. Aber die Kraft des Heiligen Geistes lebt in ihm. Das hat mich beeindruckt und ich habe den Herrn gebeten, schenke mir diese Freude, dass ich sie ausstrahle. Nun, wir kommen zum Epheserbrief, Kapitel 4. Ich habe bisher auf dieser Reise, wir begannen in Steinbach in Manitoba mit einer Bibelwoche und jetzt bin ich bis zum vierten Kapitel gekommen. Kapitel 4, Vers 1 soll zunächst unser Text sein. Dort heißt es, ich rufe euch also auf, ich, der gebunden im Herrn, in einer Weise zu wandeln, die würdig ist des Rufes, mit dem ihr gerufen wurdet. Ich rufe euch auf. Ich, der Gebundene, der Gefangene im Herrn. Die Leser kennen ihn. Manche vielleicht nicht, weil sie erst später zum Glauben gekommen waren. Aber er hatte dort in Ephesus jahrelang evangelisiert, einige Jahre. In dieser Zeit waren sehr viele Menschen in der ganzen Provinz bis nach Laodikea und Kolosse zum Glauben gekommen. Nicht alle hatten ihn vielleicht persönlich kennengelernt. Jetzt schreibt er diesen Brief und der Brief geht wohl an diese Gemeinden dort überall. Aber er wird an die Gemeinde in Ephesus gerichtet Das war die Hauptstadt und diese Gemeinde in dieser Hauptstadt. Und er ruft sie auf als ein Gefangener. Warum betont er das so? Dies ist das zweite Mal, dass er so spricht. Am Anfang des vorigen Kapitels, Kapitel 3, drückt er sich ebenfalls so aus. Ich, Paulus, der Gebundene in Christus Jesus. Warum betont er das so? Wir spuren etwas zurück. Jesus hängt am Kreuz für uns. Was bedeutet das? Wir sagen, Jesus ist für uns gestorben. Was tut das? Was bedeutet das? Das zeigt uns, wie wertvoll wir vor Gott sind. Je größer der, der sein Leben für uns gelassen hat, je wertvoller sind die, für die er sein Leben lässt. Jesus ist Gott in Menschengestalt. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dieser gab sein Leben her für uns, für dich, für mich. Und wäre ich der Einzige gewesen, der von Gott abgefallen wäre, er hätte sein Leben für mich gegeben. Unser Leben, unsere Seele, unsere Person, das ist unsere Seele, ist viel mehr wert als die ganze Welt mit allen ihren Reichtümern. Eine einzige ist viel mehr wert. Und was hilft es uns, wenn wir diese ganze Welt gewinnen könnten? Aber wir würden verloren gehen. Es würde uns rein nichts helfen. Des Menschen Sohn ist gekommen, nicht sich selbst zu bedienen, sondern zu dienen, sein Leben zu lassen für viele. Und es sind inzwischen sehr viele geworden, die darauf eingegangen sind und das in Anspruch genommen haben. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Er ist Gottes Sohn, der Sündlose, der Vollkommene, der Schöpfer, der Erhalter der ganzen Welt. Mit einem Wort lenkt er das Wetter, die Geschichte, das ganze Weltall, alle Planeten, die im Luftraum umherkreisen. Er lenkt sie mit seinem Wort. Er hat sein Leben gegeben für dich und für mich. Das wertet uns auf. Das zeigt uns, wie sehr Gott uns geliebt hat, was wir ihm bedeuteten. Denn er hat uns auch in seinem Bilde geschaffen. Jesus war das vollkommene Bild. Wir waren verstümmelt, verstümmelte Bilder Gottes. Er ließ sich verstümmeln für uns, damit wir wiederhergestellt würden in das Bildnis Gottes. Also, das Opfer, das stellvertretende Opfer, wertet das, wofür es geopfert wird. Paulus folgt den Fußspuren unseres Herrn nach. Und er ist bereit, Jesus nachzufolgen. Er will die Leiden Jesu kennenlernen. Er will die Gemeinschaft seiner Leiden kennenlernen. Er will seinen Herrn selbst besser kennenlernen. Und er ist bereit, sein Leben für andere aufzuopfern. Als er nach Jerusalem gekommen war mit diesen Brüdern, um Jerusalem zu besuchen und die Almosen, die Kollekten abzuliefern, die sie gesammelt hatten unter den Völkern, unter den Gemeinden aus den Völkern. Dann hat er den Tempel besucht. Wir wissen aus der Apostelgeschichte, dass ihm das nahegelegt wurde, für einige Brüder das zu tun. Dort hat jemand aus Ephesus ihn gesehen und erkannt. Und er war der Anlass gewesen, dass Paulus dort von diesem Volk, von diesem Pöbel geschlagen wurde. Und dann musste er erfasst werden von den Soldaten und wurde ein Gefangener Roms. und wurde nach Rom geführt. Wir kennen die Geschichte aus der Apostelgeschichte. Von Rom aus, dort wohnt er, darf er eine Mietwohnung beziehen. Und möglicherweise aus dieser Wohnung darf er dann seine Briefe schreiben an Epheser, an die Epheser, an die Philipper, an die Kolosser, an Philemon in Kolosse. Er schreibt diese Briefe als Leidender. Wir haben von den Leiden unseres Herrn gesprochen und diese haben uns aufgewertet. Paulus hatte sein Leben oder war bereit, sein Leben zu geben für die Epheser, buchstäblich, weil er das Evangelium nicht Juden verkündet hatte, wurde er gefangen genommen. Das war der Anlass. Und wenn er nun ein Gefangener, ein Gebundener in Rom ist, dann ist das für die Christen aus den Völkern, die genauso wie Juden den jüdischen, den Israel verheißenen Messias annehmen dürfen und mit Gott versöhnt werden dürfen. Und das betont er jetzt. Ich bin ein Gebundener für euch. Ich bin hier in Rom gefangen genommen, euretwegen. Und diese Leiden werten seine Leser auf. Und sie sollen wissen, wie viel sie ihm wert sind, so wie wir Gott wert sind, der bereit war, seinen Sohn für uns herzugeben. So bedeuten die Leser ihm sehr viel, weil er bereit war, sein Leben für sie herzugeben. In Kapitel 3 sagt er das, wenn er für sie betet. Schaut einmal, wer für euch betet. Der, der bereit war, in die Gefangenschaft zu gehen für euch. Und jetzt, nachdem er gebetet hat, ruft er sie auf, in den Fußspuren Jesu nachzufolgen. Und sagt wiederum, wer es ist, der das tut. Ich, Paulus, der selbst bereit bin, in den Fußspuren meines Herrn zu folgen. Ich rufe euch auf, ihm nachzufolgen, bis ihr eines Tages ihm begegnen dürft. Er ruft sie auf und dieser Ruf hat eine Hoffnung. Kapitel 1, Vers 18. Dort, wo er berichtet, wie er für die Epheser betet, erzählt er ihnen, dass er für sie betet, damit sie erkennen, was für eine Hoffnung es ist, zu der hin sie gerufen wurden, als Jesus sie einmal rief zur Umkehr. Als Jesus uns rief und als wir uns bekehrten, dann war das nicht nur, um momentan Vergebung unserer Sünden zu bekommen und Kinder Gottes zu werden, dann war das hin zu einer Zukunft. Gott will, dass wir eines Tages bei ihm sind. Jesus betet im hohen priesterlichen Gebet. Ich will, dass sie seien, wo ich bin. Das ist die Hoffnung unseres Gerufenseins. Wir wurden einmal zu Jesus gerufen, um eines Tages bei ihm zu sein. Jetzt sind wir Pilger unterwegs dorthin. Und Paulus ruft sie auf, entsprechend sich hier zu verhalten. Mit unserem Leben, mit unserem Verhalten verraten wir, wohin es geht, woher wir gekommen sind und wohin es geht. Wenn wir so sind, wie die Welt ist, und wenn uns begehrt, nicht anders zu sein, sondern wir wollen uns anpassen, dann denkt die Welt, wir sind jemand von ihnen. Aber dann haben wir es mit Jesus zu tun, der für uns gestorben ist und den die Welt verkannt hat. Und dann kann es sein, dass Jesus auch uns verleugnet wird, wenn wir ihn verleugnen. Jakobus sagt, entweder die Welt oder Gott oder Jesus, nicht beides. Wer mit der Welt Freund sein will, der ist Jesu Feind. Wer Jesu Freund sein will, der wird ein Feind dieser Welt sein. Das heißt, die Welt wird ihm Feind sein. Wir lieben die Menschen in der Welt. Aber wir sind nicht von der Welt und wir sind nicht wie die Welt. Das macht die Schrift klar an einigen Stellen. Petrus sagt in 1. Kapitel, 1. Petrus 4, die Welt befremdet es, dass wir anders sind. Ihnen fällt das auf. Paulus ruft auf, hier in dieser Welt so zu leben, als solche, die unterwegs sind zu einem anderen Raum, zu einer anderen Welt, zu einem anderen Leben, zu einem anderen Ort. Die Welt will hier zu Hause sein. Die Welt will hier ihr Paradies einrichten. In der Schweiz wurde ein Buch veröffentlicht vom Erziehungsdepartement. Das Paradies kann warten. Das war eigentlich ein spöttisches Buch über die Christen, die dieses behaupteten, das Paradies kann warten. Da wurde ausdrücklich diese Kluft betont zwischen Christen und Weltmenschen. Die Christen sind bereit zu warten. Die Welt will ihr Paradies jetzt haben. Das ist der Unterschied. Wir sind nicht zu Hause in dieser Welt. Unser Zuhause ist eine andere Welt, in der wir jetzt schon leben, in der wir jetzt schon wohnen, in der wir jetzt schon unser Zuhause haben. Aber körperlich befinden wir uns noch hier, haben manches zu erleben. Und so wollen wir uns aufrufen lassen, uns als solche zu verhalten, die unterwegs sind zu einem anderen Leben. Ich rufe euch auf, in einer Weise zu wandeln, zu leben, zu schreiten durch diese Welt, zu pilgern, als solche, die in eine andere Welt gehen, die gerufen worden sind zu einem anderen, zu einer anderen Welt. Ich rufe euch also auf, sagt er. Das kleine Wörtchen also lässt uns einen Blick zurücktun in das, was vorher geschrieben worden ist. Da nun der Epheserbrief so klar in zwei Hälften geteilt werden kann und wir hier am Anfang der zweiten Hälfte sind, könnten wir den Schluss ziehen, dass Paulus hier mit diesem also an das denkt, an die drei Kapitel denkt, die er eben verfasst hat. Das wird wohl auch der Fall sein. Dort hat er betont, dass wir himmlische Bürger sind, dass wir mit himmlischen Segnungen versehen worden sind, im Gegensatz zu Israel im Alten Testament, das in der Tat mit irdischen Segnungen versehen war. Wir aber anders mit himmlischen Segnungen, im himmlischen Bereich. Und diese Segnungen haben wir zum Teil und zum Teil stehen sie noch aus. Von diesem hat er gesprochen und er hat von dem Versöhnungswerk Jesu gesprochen. Er hat davon gesprochen, dass Heiden eins sind mit Christus, ein Leib, einerlei Erbe, einerlei Heilsgut haben wir. Alles das hat er ziemlich gründlich ausgeführt. Er sagt in kurzen Zügen, so schreibt er in Kapitel 3, für uns sind das schon sehr tiefe Gedanken in kurzen Zügen. Also rufe ich euch jetzt auf, hier in dieser Welt entsprechend euch zu verhalten. Im Blick darauf, was Gott für uns getan hat und für das, im Blick auf das, was er für uns bereithält, sollen wir uns entsprechend verhalten. Aber ich frage mich, ob vielleicht noch eine andere Betonung da ist bei diesem also. Ich habe hingewiesen auf die ganzen drei Kapitel. Wir könnten denken an die letzten Verse des vorigen Kapitels. Und wer die Bibel dabei hat, der kann mit mir lesen diese letzten Verse, wo Paulus bei seinem Beten mündet in ein Lob, in eine Verehrung seines Herrn. Dort schreibt er, dem, der über alles hinaus zu tun vermag, überaus mehr als das, was wir bitten oder begreifen, nach der Kraft, die in uns wirkt, ihm gebührt die Herrlichkeit in der Gemeinde, in oder durch Jesus Christus oder Christus Jesus, zu allen Geschlechtern aller Ewigkeit. Amen. Das ist seine Verehrung. So endet er mit seinem Beten. Er hat gebetet und Gott gedankt für das, was er tut, für das, was er tun möchte. Und dann schließt er mit dieser Verehrung Christi. Was sagt er hier eigentlich? Er lobt noch einmal. Er begann seinen Brief mit einem Lob, diese ersten drei Kapitel ganz besonders, und er endet diese drei Kapitel mit diesem Lob. Dem, der tun kann, das ist der Kernsatz, dem spendet er sein Lob, den rühmt er. Dem, der tun kann, ihm gebührt die Herrlichkeit. Und jetzt entfaltet er dieses. Paulus häuft auf in seiner Verehrung des Herrn. Ich verehre, ich wünsche ihm Herrlichkeit, ich wünsche ihm, dass er groß gemacht wird in der Gemeinde. Wem? Wem wünsche ich das? Dem, der imstande ist, Gebet zu erhören. Dem, der handeln kann. Dem, der kann. Gott ist ein könnender Gott. Er kann aus Feinden Freunden machen. Er kann uns verwandeln. Er kann aus Ohnmächtigen Mächtige machen. Darum ging es in Kapitel 3, Vers 16, dass wir Macht bekommen im Innern über uns selbst. Wir vermögen uns selbst nicht zu beherrschen. Wir sind schroff, unfreundlich, lieblos in unserem Wesen. Jesus kann uns verwandeln, wenn er in uns wohnen darf und durch seinen Geist uns kräftigen darf. Dafür hat er gebetet. Und jetzt sagt er, dem, der das tun kann, ihm gebührt die Herrlichkeit. Aber er hört nicht auf. Dem, der tun kann, mehr als wir bitten. Paulus hat gebetet. Ungeheure Bitten hat er da in die Feder gesetzt. Wir kommen kaum mit unseren Gedanken, so groß sind sie. Aber er sagt, er kann noch mehr tun, als wir begreifen. Mehr als wir bitten oder begreifen, kann er tun. Aber er hört nicht auf. Er kann überaus mehr tun, als wir bitten oder begreifen. Er kann über alles hinaus mehr tun, als wir bitten oder begreifen. Er kann tun nach der Kraft, die in uns wirkt. Mir ist dieses ein wunderbarer Trost. Manchmal haben wir Kinder, die vielleicht einmal den Herrn angenommen haben und sich dann wieder von ihm wenden. Und dann geht man ins Gebet und ruft den Namen des Herrn an, plädiert, ringt. Oder man ringt für andere. Hirten der Gemeinde ringen um Menschen in der Gemeinde. Es gibt immer Probleme, wo Gottes Kinder sind, denn wir sind noch im Fleisch. Und dann wird für andere gebetet, füreinander beten wir. Wir beten auch für uns selbst. Aber mein Trost ist, dass wir hier ein Gebet für andere haben. Paulus betet für die Epheser. Und er sagt, dem, der unter euch tun kann, mehr als wir bitten oder begreifen, als wir uns vorstellen können, nach der Kraft, die in uns wirkt. Was ist der Trost? Wenn ich für jemanden bete, dann weiß ich, wenn er ein Gotteskind ist, Gott wirkt in ihm. Ich kann es vielleicht nicht sehen, aber ich darf es wissen von diesem Vers her. Gott ist am Werk. Und daraufhin darf ich nicht nur bitten, sondern bereits den Herrn rühmen. Er kann, er wird zum Ziel kommen mit denen, für die wir beten. Wir brauchen nicht aufzugeben, nicht nachzugeben. Wir können bei dem Thron Gottes verharren und erwarten, dass er zum Ziel kommt. Nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm gebührt die Herrlichkeit. Nicht nur die Ehre, die ganze Herrlichkeit. Was ist das? Das ist der große Wert Gottes. Gott hat uns aufgewertet, aber er ist der große Wert von Ewigkeit zu Ewigkeit im All. Es gab ihn, als es sonst noch nichts gab, immer. Er ist der große, ewige, allmächtige, allwissende, allgegenwärtige. Das macht ihn herrlich, dass er so groß ist. Und er ist nicht nur groß, er ist vollkommen. In jeder Hinsicht. Er ist heilig und liebevoll zugleich. Und er ist Licht. Und es ist kein Schatten, keine Finsternis, keine Dunkelheit bei ihm. Alles das ist seine Herrlichkeit. Und Paulus sagt, ihm gebührt sie. Und er will, dass Jesus und Gott groß gemacht werden, auch bei ihm, so schreibt er an die Philipper. Und hier betet er darum. Ihm gebührt die Herrlichkeit. Wo? Wo soll diese Herrlichkeit gewünscht werden? Wo soll so gebetet werden? In der Gemeinde. So schreibt er hier. Ihm gebührt die Herrlichkeit in der Gemeinde. Wozu sind wir hier heute Morgen? Um Gott zu loben. Um zu ihm zu sagen, dir gebührt die Herrlichkeit. Gemeinde trifft sich, um Gott zu rühmen, um ihn zu loben. Das Gebet, das Lob sollte nie verstummen in der Gemeinde und sollte nicht aufhören, wenn wir anschließend Schluss machen. Das Lob sollte mit uns gehen, ins Auto, in das Haus hinein. Unsere Gedanken sollten beim Herrn bleiben. Sie werden so schnell vom Irdischen gebannt, schon im Feuer will das anders werden. Hier gehört es sich dazu, dass wir die Bibel aufschlagen, dass gebetet wird. Aber sobald wir diesen Raum verlassen, ich weiß, wie das ist, bei mir. Das ist meistens so, dass dann Jesus vergessen wird. Und das sollte nicht so sein, Geschwister. Wir sollten Menschen sein, die in himmlischer Luft leben und in denen himmlische Luft lebt. Die mit himmlischen Gedanken in dieser Welt einhergehen. Es sind die himmlischsten Menschen, die auf der Erde am tauglichsten sind. Die sind dann geistlich gesinnt, Römer 8, und nicht fleischlich. Das heißt, nach dem, was mit unserem Körper zu tun hat, die ganze Umwelt, was so angenehm ist hier in dieser Welt. Die Töne, das, was wir sehen, das, was wir spüren, mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Das begeistert uns oft viel mehr als der Gedanke an unseren Herrn, der sein Leben für uns gab. So betet Paulus, so endet er sein Gebet. Ihm sei die Herrlichkeit, ihm gebührt die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus. Wenn wir in ihm leben, dann sind wir imstande, als Gemeinde ihn zu rühmen. Oder man kann auch übersetzen, durch Jesus Christus. Er ist der Mittler. Nur durch ihn kommen wir zum Vater. Nur durch ihn können wir überhaupt beten. Über ihn erreicht unser Lob den Vater. Durch ihn darf Gott die Herrlichkeit gegeben werden. In alle Ewigkeit, jetzt schon und dann bis in alle Ewigkeit hinaus. Was die Engel im Himmel heute tun, das wollen wir eines Tages tun. Das tun wohl unsere Lieben, die uns vorangegangen sind. Meine Eltern sind dort, meine Großeltern. Mein Großvater, der im Wohnzimmer mit mir dort gesessen hat, ich stand wohl an seiner Seite, und dann hat er gesungen, der Herr hat viel für mich getan, ich werde ihn immer lieben. Ich höre da ihn immer noch singen. Er ist jetzt beim Herrn und er liebt ihn heute. Er besingt wahrscheinlich seinen Namen. Das ist die Aufgabe der himmlischen Bewohner, Gott zu rühmen. Er ist es wert, seine Herrlichkeit ist es wert, dass er Tag und Nacht inständig gerühmt wird. Man stelle sich das einmal vor. Es kann einen befremden, dass jemand da ist, den man ständig rühmen muss. Nicht muss, das tut man gern. Die Engel lieben ihren Herrn. Unsere Lieben, die vorangegangen sind, die sind dort, weil sie ihren Herrn lieben. Und sie dürfen es tun, er ist es wert. Wir wollen uns hier darin üben, bis in alle Ewigkeit. Und jetzt, im nächsten Satz, schreibt Paulus, ich rufe euch also auf. Macht das einen Sinn? Daraufhin, weil unser Herr Jesus, unser Gott, der seinen Sohn hergab, weil er so viel für uns getan hat, deshalb rufe ich euch auf. Das ist unsere Zukunft. Deshalb wollen wir hier in dieser Welt, wo wir noch unterwegs sind, uns entsprechend verhalten. Die Zukunft prägt unsere Gegenwart. Ich rufe euch also auf, in würdiger Weise, in entsprechender Weise. Unsere Zukunft soll unsere Gegenwart gestalten, unsere Gegenwart soll unserer Zukunft entsprechen. Das soll uns, ja, beschlagnahmen. Das soll uns begeistern. In den weiteren Versen, und dieser Vers prägt das Ganze, diesen ganzen zweiten Teil des Epheserbriefes, in den Kapiteln 4 bis 6 haben wir zwei Teile wiederum. Die Verse 2 bis 16 und dann Kapitel 4, Vers 17 bis in Kapitel 6 hinein, bis wir zum Schluss dort kommen des Briefes. Das ist der zweite Teil des Briefes. Und dieser Teil ist aufgeteilt, wie gesagt, in diese zwei Teile. In den Versen 2 bis 16 beschreibt der Apostel Paulus das Leben, den Pilgerweg der Gemeinde, wenn Gemeinde unter sich ist, wenn Gottes Kinder unter sich sind, zusammen sind. Wie sieht das aus? Wie soll das aussehen? Das ist 2 bis 16. Und dann ab Vers 17 beschreibt er das Leben der Kinder Gottes als himmlische Bewohner hier auf der Erde in einer gemischten Bevölkerung. Wenn wir morgen auf den Arbeitsplatz gehen oder unseren Aufgaben sonst wo nachgehen, dann treffen wir Weltmenschen, Verlorene, und wir treffen Christen. Einmal diesen, einmal den. Das ist die Bevölkerung des Alltags, Christen und Nichtchristen. Und wie lebt man in einer solchen Welt, wo Christen und Nichtchristen zusammen sind? Das zeigt uns der Apostel Paulus ab Vers 17. Aber zuerst ist ihm wichtig, genau wie er im ganzen Buch zuerst vom Himmlischen spricht und dann vom Irdischen, so spricht er hier zuerst von der Gemeinde, die ja der himmlische Teil dieser Weltbevölkerung ist, und dann vom anderen Teil, So tut er das hier. In den Versen 2 bis 16 zeigt er uns also, wie Christen unter sich führen. Aber ich denke, wir könnten hier eine kleine Pause einlegen. Vielleicht kann man ein Lied singen und dann machen wir noch für einige Minuten weiter. Also die Verse 2 bis 16 jetzt vor uns. Und diese Verse können wiederum aufgeteilt werden in zwei kleinere Teile. Und das sind die Verse 2 bis 6 und dann die Verse 7 bis 16. Die Gemeinde ist hier unter sich. Und Vers 1, dieser Aufruf, von dem wir gesprochen haben, der betrifft jetzt in diesem Fall die Gemeinde. Wie sieht das aus, wenn wir aufgerufen werden, entsprechend unserem Ruf zur Umkehr zu Jesus Christus, wenn das sich auswirkt, wenn dieser Ruf sich auswirkt in unserem Leben, wenn wir diesem Ruf entsprechend würdig wandeln? Hier spricht der Apostel Paulus einmal von unseren Beziehungen in den Versen 2 bis 6 und dann von unseren Begabungen. Wie lebt Gemeinde in ihren Beziehungen zueinander? Wie kommen Christen miteinander aus? Und dann zweitens geht es um den Dienst. Wir sind begabte Menschen. Und ich hatte einen Lehrer, Dr. Heinrich Janssen, der sagte, die Gaben bestimmen die Aufgaben. Und die Aufgaben übrigens verlangen dann die entsprechenden Begabungen. Und wenn dort von Begabungen gesprochen wird, ab Vers 7, dann ist von einem Dienst gesprochen, den Paulus ziemlich genau beschreibt. Das geht bis Vers 16, ein sehr interessanter Text. Also, wenn Gemeinde würdig wandelt des Rufes, mit dem sie gerufen wurde, dann geht es um Beziehungen zueinander und um Dienst aneinander und in dieser Welt. Wir kommen also zu diesen Versen 2 bis 6. Und da können wir wiederum aufteilen. Paulus ist sehr organisiert in seinem Schreiben. Er spricht zunächst von den Eigenschaften, die er von uns erwartet. Welche Eigenschaften sollten Christen haben, die Pilger sind von hier bis zum Himmel, die würdig des Rufes wandeln, mit dem sie gerufen wurden? Paulus sagt, mit aller Demut und Sanftmut. Fällt uns auf, womit er beginnt? Mit der Demut. Warum dort? Wenn er von Beziehungen spricht, warum dann beginnt er nicht mit der Sanftmut? Denn Sanftmut ist die Art und Weise, wie wir mit anderen umgehen. Aber es kann keine Sanftmut geben, wenn nicht Demut da ist. Die Demut muss zuerst da sein. Denn die Demut ist die rechte Selbsteinschätzung. Und die Sanftmut ist die rechte Nächsteneinschätzung. Sanftmütig ist man, wenn man den anderen in rechter Weise einschätzt und dann mit ihm so umgeht. Demütig ist man, wenn man sich selbst richtig einschätzt. Wir alle haben eine gewisse Bedeutung. Wir sind im Bilde Gottes geschaffen. Und jeder von uns ist etwas anders geartet, etwas anders geprägt, gestaltet. Und jeder von uns ist da, um von Gott gebraucht zu werden. Wir sind in seinem Bilde da, geschaffen, um sein Bild zu sein. Wir sind, was wir sind, um zu sein, was wir sind. Was wir waren, sollen wir sein. Wir wurden ein Bild Gottes, wir wurden wiedergeboren im Bilde Gottes und das gerade sollen wir auch sein. Das heißt, dieses Bild soll Gestalt gewinnen und nach außen hin sichtbar werden, in unseren Beziehungen zunächst zueinander. Nun hat jeder von uns einen Rahmen als Bild Gottes. das sind unsere Grenzen. Wir sind nicht kleiner und wir sind nicht größer. Wir sind etwas, aber wir sind nicht zu viel. Jeder von uns hat sein Maß. So schreibt Paulus an die Christen in Rom in Kapitel 12. Jeder von uns hat sein Maß. Und das soll er kennenlernen. Er soll kennenlernen, wer er ist und welche Aufgaben er hat. Wenn wir einem Fremden begegnen, dann sind wir vorsichtig. Und es ist in uns, dass wir uns fragen, ja, wie stehe ich jetzt zu ihm, wie steht er zu mir? Wie soll ich mich jetzt zeigen? Wie soll ich mich jetzt geben? Einige sind sensibler als andere, einige gehen einfach drauf los, denen kümmert das vielleicht wenig, aber das zeigt, wer sich von sich selbst halten. Wir offenbaren dann bis zu einem gewissen Maße, wer wir sind, was wir von uns selbst halten. Man begegnet Menschen, da merkt man bald, die haben Schwierigkeiten mit sich selbst. Und dann muss man etwas anders mit ihnen umgehen. Jeder von uns hat also seinen Rahmen. Aber manchmal fallen wir aus dem Rahmen, nicht wahr? Manchmal wachsen wir aus dem Rahmen. Und wir halten mehr von uns als, Römer Kapitel 12, als zu halten sich gebührt. Und das merkt man dann auch. Und dann sagt Paulus, kommt nach Hause, so sagte einer meiner Lehrer. Demut ist nach Hause kommen, wo wir hingehören, wieder im Rahmen. Ja? Ich bin nicht so groß, wie ich mir denke, dass ich bin. Das ist aber die Gefahr von einem jeden von uns hier heute Morgen. Ein jeder, das weiß ich, weil ich weiß von der Schrift her, wie wir denken und ich erlebe es mich selbst. Und wie ein Redner einmal aus England in einer großen Versammlung in Winnipeg uns sagte, ich weiß, wie ihr seid, weil ich genauso bin, weil ihr genauso seid, wie ich bin. Und ich weiß, wie ich bin. Wir sind alle dieselben. Wir sind alle vom selben Stoff gebastelt. Und die Sünde steckt in einem jeden von uns. Und es ist im Wesen der Sünde, dass wir zu viel von uns halten. Es ist auch sündig, zu wenig von uns zu halten. Aber das ist nicht die größte Gefahr. Das ist die weniger große Gefahr. Paulus beginnt mit der größeren Gefahr, dass wir zu viel von uns halten. Und er warnt und er mahnt hier. Er ruft auf, demütig zu sein. Lass Demut euch kennzeichnen. Ja, wie wird man denn demütig? Wenn du darum betest, dann kann der Herr das bald erhören. Er kann uns züchtigen. Aber es ist wünschenswert, dass wir freiwillig uns beugen vor ihm. Geh alleine oder jetzt kehre in dich, wenn du merkst, dass es bei dir so der Fall war. Wenn der Heilige Geist dir zeigt, du hast zu viel von dir selbst gehalten, dann gehe in dich, bekenne es als Schuld und der Herr vergibt und er reinigt. Und dann schau dir den Herrn Jesus an. Jesaja 53. Schau dir Bilder, Psalm 22. Schau dir Bilder vom erniedrigten, leidenden, liebenden Heiland. Und lass dir zeigen, was er bereit war, auf sich zu nehmen. Und dann bete, Herr, lass mich so werden, wie du bist. Das war das Gebet von Paulus. Er wusste, und Jesus wusste, dass die Gefahr des Hochmuts nur zu nahe lag. Und dann schreibt er, damit ich mich nicht überhebe, hat der Herr mich gezüchtigt. Hat der Herr mir einen Züchtiger gegeben, bis es mir zu viel wurde. Und dann wollte er, dass der Herr es wieder von ihm nehme. Der Herr sagt, nee, meine Gnade ist da. Und auch die Demut kann geschenkt werden in der Gnade Gottes. Und dann kommt die Sanftmut dran. Wenn wir nicht mehr von uns halten, als zu halten sich gebührt, wenn wir nach Hause gekommen sind, normal, und demütig vor dem Herrn sind, ganz nüchtern, dann sind wir imstande. Meine Sache ist, ihn anzunehmen, so wie er ist, und ihn zu tragen, so sagt Paulus, und dann zu ertragen. Tragen, was trägt man? Dinge, die Gewicht haben. Manchmal sind sie schwerer, manchmal leichter. Es gibt Christen, die sind leicht zu tragen. Es gibt andere, da ist etwas schwerer. Aber jeder kann getragen werden. Jeder Christ. Es gibt keinen, mit dem du nicht auskommen könntest. Keinen, niemanden. Wir können mit allen Christen auskommen, wie schwierig sie auch sind. Wir können sie lieben. Die Liebe Christi reicht aus. Die Gnade Jesu reicht aus. Ich habe es erlebt. Der Herr hat immer wieder jemanden an meine Seite gestellt in meiner Arbeit, der von mir aus gesehen schwierig war. Und einmal musste ich dahin kommen, wo ich dem Herrn sagte, und das habe ich wirklich gemeint, Herr, du darfst diesen Bruder in meinem Leben belassen, solange du willst. Wir können, denn die Macht, das Können Jesu ist unendlich, hat er ja eben gesagt. Wir können sanftmütig sein. Es ist möglich, in Frieden miteinander zu leben. Es ist möglich, dass Gemeinde Jesu einmal ein anderes Bild von sich abgibt, als allzu oft gefunden wird von der Welt. Ich hatte einmal einen Mitarbeiter für einige Zeit, der erzählte, welche Einstellung er gehabt hatte zu Christen, bevor er Christ wurde. Er gab offen zu, man hätte die Christen so ein bisschen zugesetzt. Er sagte, wir wollten nur wissen, wie sie reagieren würden. Ja, die piesacken uns, stechen uns, spotten. Sie wollen einmal sehen, ob wir echt sind. Denn sie wollen auch anders werden. Sie wissen, dass sie nicht in Ordnung sind. Und sie suchen, gibt es irgendwo jemanden, der echt ist? Und wenn wir dann das Wesen Jesu offenbaren, dann können wir vielleicht unbemerkt, aber doch wirklich ein Wegweiser sein zu Jesus, vielleicht sogar mit Worten. Das kann der Herr schenken. Diese zwei Eigenschaften wünscht Paulus den Lesern. In Demut oder mit aller Demut, mit aller Sanftmut, mit Geduld. Das kommt natürlich dann mit hinzu, wobei ihr einander in Liebe ertragt. Nicht mit, naja, dann soll es so sein. Nicht so, in Liebe. In Liebe, die sich ausstreckt, so nennt Petrus sie, oder die spannkräftig ist, die aushalten kann, die auch etwas hinnehmen kann. In dieser Liebe einander ertragen. Wir müssen nicht gleich sprechen, wenn etwas in der Umgebung uns nicht passt. Wir können auch einmal schweigen, stille sein, wie Jesus. Er hat nicht jeden zurechtgewiesen, der ihm nicht passte. Er war sehr weise. Er war Heiligkeit und Liebe. In einem Gefäß, beides harmonisch vermengt, Heiligkeit und Liebe. Johannes sagt, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn beschaut, betrachtet, wir haben ihn gefühlt, gespürt, wir waren dabei. Johannes hat Jesus genau beobachtet. Wer war Johannes? Ein Donnersohn. Da gab es mehr Donner als Blitz. Da gab es mehr Aktion als Frucht. Feuer vom Himmel wollte er herabrufen. Moment einmal, sagt Jesus. Du weißt nicht, woher du kommst, wes Geistes Kind du bist. Die Liebe Jesu hat ihn überwältigt, sodass er anstatt als Donnersohn bekannt zu sein, später als den Apostel der Liebe bekannt geworden ist. So verwandelt der Herr Jesus uns. Einander in Liebe ertragen. Das ist Vers 2. Vers 3 kann auf sich warten bis heute Nachmittag. Jetzt wollen wir abschließen. Aber ich denke, es wäre gut, wenn wir jetzt abschließen würden mit einem Lob. Und vielleicht will der eine oder andere auch den Herrn anflehen, um die Gnade, die es braucht, so zu sein, wie der Apostel es hier versucht hat zu schildern. Aber wir nehmen uns ein wenig Zeit zum Gebet. Wir stehen auf dazu. Du bist der Herrliche, der Leuchtende, der Vollkommene. Und du hast dein Leben für uns aufgeopfert, bist unansehnlich geworden, verstümmelt unseretwegen. Wir danken dir, Herr, dass du uns zum Vater geführt hast, sodass wir jetzt vor einen Thron der Gnade treten dürfen. Wir danken dir, Herr, dass du uns liebst, dass du uns wirklich meinst und dass du uns wirklich bei dir haben willst. Wir danken dir, Herr, dass du Freude hast an uns, an deine Gemeinde. Und wir wollen vermehrt Freude haben an dir. Amen.